Einen schönen guten Abend zur 47. Episode von der Lesemontag liest Niklas Luhmann die Wissenschaft der Gesellschaft und wir beenden heute das Kapitel Evolution und starten dann durch mit Wissenschaft und Gesellschaft. Wir beginnen mit dem Abschnitt 7. Betrachtet man die Evolution des Wissens für sich allein, sei es in ihrer kontinuierlichen Allmählichkeit, sei es in den abrupten Veränderungen, die die Phonetisierung der Schrift und der Buchdruck ausgelöst haben, dann sieht es so aus, als ob sie durch bloße Evolution der Evolution aus sich selbst heraus entstanden sei. Wir haben jedoch immer wieder auf einen Faktor hingewiesen, der damit nicht erklärt ist, nämlich die Ausdifferenzierung eines besonderen Funktionssystems für Wissenschaft und speziell auf die gesellschaftliche Durchsetzung dieser Ausdifferenzierung im 17. und 18. Jahrhundert. In dieser Hinsicht ist und bleibt die Evolution von Wissen auf gesellschaftliche Evolution angewiesen. Wissenschaftliche Kommunikation ist, wie immer besonders und selbstreferenziell geschlossen sie sich etabliert und aus sich selbst speist, immer auch Kommunikation, das heißt Vollzug von Gesellschaft. Offensichtlich ist und bleibt die Wissenschaft bei allen Trends zur Mathematisierung und Computerisierung auf die gesellschaftliche Vorgabe von Sprache angewiesen. Und zwar nicht deshalb, weil sie gelegentlich so etwas wie Ordinary Language anwenden muss, sondern weil sie selbst aus Kommunikationen besteht. Ihre Besonderung liegt in der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung eines Kommunikationssystems, was nie in eine Position gegenüber der Gesellschaft führen kann. Auch Wissenschaftler sind nur Ratten, die andere Ratten im Labyrinth beobachten, aus irgendeiner gut gewählten Ecke heraus. Alle Evolution von Wissenschaft muss sich unter diesen Bedingungen vollziehen, ist also immer auch Evolution der Gesellschaft selbst. Und wie immer man die Frage der Ursachen beurteilen mag, ob wissenschaftsendogen oder wissenschaftsexogen oder beides, die Ausdifferenzierung von Wissenschaft ist immer auch Differenzierung der Gesellschaft. Die Wissenschaft differenziert sich selbst innerhalb der Gesellschaft aus und sie selbst findet die Ursachen dafür in sich selbst. Aber sie könnte dies nicht und würde in dieser Tendenz gestoppt werden, wenn es gesellschaftsstrukturell gar nicht möglich wäre, entsprechende Unterscheidungen im Kommunikationsprozess zu vollziehen. Die damit angeschnittene Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft müssen wir aufschieben, um sie im folgenden Kapitel unter nicht nur evolutionstheoretischen Gesichtspunkten zu diskutieren. An dieser Stelle sei nur festgehalten, dass wir es vermutlich mit zwei Evolutionen zu tun haben. Mit der Evolution des Gesellschaftssystems und mit der Evolution des Wissenschaftssystems im Gesellschaftssystem. Der Zusammenhang ließe sich als Koevolution bezeichnen. Die Gesellschaft evoluiert als dasjenige System, das alle füreinander zugänglichen Kommunikationen einschließt. Sie differenziert dadurch Kommunikation gegen Nichtkommunikation. Welche Strukturen und vor allem welche Differenzierungsformen dabei ermöglicht werden, hängt nicht zuletzt davon ab, welche sozialen Systeme in der Gesellschaft evoluieren. Dabei ändert das Entstehen von Subsystemen zugleich die Bedingungen für das Entstehen anderer Subsysteme. So legt das Entstehen von Familien und Siedlungen segmentäre Differenzierung nahe und das Entstehen von rangüberlegenen Familien eine soziale Stratifikation der gesamten Gesellschaft. Das Entstehen von Städten oder sonstigen Zentren eine Differenzierung der Gesamtgesellschaft nach dem Schema Zentrum-Peripherie und schließlich die Ausdifferenzierung einzelner Funktionssysteme, etwa für Religion oder Politik, komplementäre Ausdifferenzierung anderer Funktionsbereiche bis hin zu einer Unterstellung des Umstellung des Gesellschaftssystems auf ein Primat funktionaler Differenzierung. Diese Überlegungen zwingen nicht zu dem Schluss, dass jede Gesellschaft einen und nur einen dominanten Differenzierungstyp wählt. Die Limitierung der üblichen Möglichkeiten durch vorpreschende Ausdifferenzierung mag noch Spielraum für verschiedenartige Kombinationen lassen. In vielen Hochkulturen den sogenannten Peasant Societies zum Beispiel, Stratifikation im Zentrum und segmentare Differenzierung in der Peripherie. Die eindeutige Vorherrschaft einer Differenzierungsform ermöglicht jedoch eine konsequentere Ausformung ihrer Möglichkeiten. Was Stratifikation betrifft, kann man dies am Kastensystem Indiens oder an der spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Ständeordnung Europas erkennen. Für einen Primat funktionaler Differenzierung bietet die moderne Gesellschaft ein eindrucksvolles Beispiel. Vielleicht bis hier.
Danke, ja. Jetzt reflektiert er sich selbst, also das, was er tut. Also mir läuft das hier, dass das Ende dieses Kapitels Evolution sehr, sehr gut rein, weil er jetzt das nochmal ja, reflektiert, was er eigentlich getan hat, wenn er die Evolution, die Veränderung im System Wissenschaft ja die ganze Zeit als Evolution uns nahegelegt hat, uns versucht hat nahezubringen. Und jetzt gerade setzt er das wieder ins Verhältnis ja einmal zur Gesellschaft und kommen wir dann noch zu auf den nächsten Seiten auch noch zu anderen Ebenen.
Ja, das Interessante ist vielleicht daran, dass er die Figur aufmacht von einer Evolution, einer funktionssystemeigenen Evolution innerhalb einer Gesamtgesellschaftsevolution. Und interessanterweise sieht er das gar nicht für alle Funktionssysteme. Also das hat er eigentlich nur für Wissenschaft und ein bisschen für Recht so spezifiziert, was eigentlich ganz interessant ist, warum die anderen Funktionssysteme eben keine eigene Evolution haben sollen. Aber was
das steht mir aber nicht hier, oder?
Nee. Das ist Zusatzwissen. Ja. Okay. Entschuldigung, ja.
Aber in anderer Form hat er das schon mal ein paar hundert Seiten vorher beschrieben, mit dem Beispiel, dass das Wissen kettenförmig anfällt. Also, dass man diese gelehrten Clubs hat, diese Salons im aufgeklärten Frankreich zum Beispiel, und dass man dann sehr schnell den Anschluss verliert, wenn man mitreden möchte, wenn man nicht involviert und spezialisiert ist. Und das ist auch das Problem des Mäzenatentums ist und der Gesellschaft, die immer noch meint, Überblickswissen zu haben und Richtiges vom Falschen oder Wahres von Unwahrem trennen zu können.
Und das darauf hinaus, dass zum Beispiel das Politiksystem oder das Kunstsystem, dass er dafür keine eigene Evolution beschrieben hat. Das heißt nicht, dass die da nicht ist, aber in Gesellschaft der Gesellschaft schreibt er eigentlich nur von Evolution von Wissenschaft und ein Stück weit von Recht und dass sich die beiden Systeme deswegen von anderen unterscheiden würden.
Naja, okay. Aber in den Semantikbüchern, also Gesellschaftsstruktur und Semantik, da ist das Koevolutionskonzept zentral dafür, dass alle Sprachmittel, die Kommunikation umfassen, irgendwelchen Evolutionskriterien ausgesetzt sind.
Ja, ja. Also niemand hat behauptet, dass der Luhmann jeweils konsistent mit sich selbst wäre. Ne? Also das würde er wahrscheinlich auch selber ablehnen.
Ja, aber worauf basiert denn diese Vermutung, dass es zwei Evolutionen gibt? Sind das zwei Geschwindigkeiten? Ist die Wissenschaft schneller? Da hat er an einer Stelle diese mehr vorpreschende Ausdifferenzierungen geschrieben. Oder wann lahmt die Gesamtgesellschaft hinter bestimmten wissenschaftlichen Trends oder so? Also da würde man jetzt eigentlich eine Vertiefung erwarten. Aber das
Vor dem Hintergrund, was André gerade gesagt hat, verstehe ich das so, dass die, wie du es schon eben sagtest, mit der Verkettung, ja, also dass es zur Wissenschaft gehört, evolutionär sich zu verändern, aber eben es muss ja kompatibel bleiben zur Gesellschaft. Mit anderen Worten, da sind Kopplungen ja von der Gesamtgesellschaft drüber. Deswegen Koevolution, so verstehe ich das. Ja, dass die Gesellschaft ändert sich evolutionär. Gibt da, wie soll ich sagen, ist eben auch gekoppelt mit Wissenschaft, aber die folgt eben nicht nur, sondern hat eine eigene Evolution. Wenn wir das jetzt, wie du eben sagtest, da von anderen Funktionssystemen unterscheiden wollen. Abgrenzen. Ein anderes System stelle ich mir dann eher so vor, das folgt dann nur, aber die Evolution passiert woanders. Und hier in der Wissenschaft gibt da eben eine Sonderstellung. So. Nicht Geschwindigkeiten sind verschieden, sondern
Ja, also da ist er an der Stelle gar nicht spezifisch. Ne? Er sagt nur, es gibt die beiden und die sind in einer Co-Beziehung zusammen und das ist alles ziemlich nichtssagend. Also weder auf Geschwindigkeiten will er hinaus, noch spezifiziert er das weiter. Wie gesagt, in Gesellschaft, der Gesellschaft ist da ein längerer Abschnitt dazu. Aber in der Tat, also hier kann man jetzt nicht so sonderlich viel mitnehmen, außer, aha, gut, dann hat also Wissenschaftssystem eine eigene Evolution. Aha, gut zu wissen, Dankeschön.
Jo, bin ich jetzt dran mit Lesen? Ich lese
8. Nee, ich hab noch eine interessante Bemerkung zu sagen. Wir haben ja gelesen, dass diese innergesellschaftliche Ausdifferenzierung eines Kommunikationssystems, die führt nie zu einer Position von Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft. Also kann nie zu einer Position von Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft führen. Da will er darauf hinaus, dass ja Wissenschaft Teil des Gesamtsystems Gesellschaft ist. Aber wir merken uns mal, dass er dieses Gegenüber als kann nie einnehmen formuliert, weil genau im nächsten Kapitel wird er das nämlich wieder anders beschreiben, weil die Position der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft, wie bei allen anderen Funktionssystemen, ist eben von ihm definiert so die Funktion des Funktionssystems. Also deshalb die Figur des Gegenübers wird also nochmal vorkommen.
Achso, ja, nicht der Der nächste Satz hier ist ja berühmt geworden, ne? Auch Wissenschaftler sind nur Ratten, die andere Ratten im Labyrinth beobachten.
Ja, das ist ja nicht sein, ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Das haben auch schon andere so ähnlich formuliert.
Ja. Aber das, so ist der Titel eines kleinen.
Ja, aber das ist das Problem überhaupt, dass man immer nur die Anekdoten rauszieht und die für das Ganze hält. So. Also
Ja.
Das nervt ziemlich. Aber ich dachte, also dass man diese Sonderstellung vielleicht damit begründen kann, dass die wissenschaftlichen Innovationen, mit denen die Gesellschaft dann konfrontiert wird, dass die dann in den Umstandsweisen ihrer Verwendung noch unklar, undefiniert sind. Also dass das dann dazu führt, dass Geschwindigkeitsunterschiede aufkommen, aber das werden wir bestimmt noch im Anschluss irgendwann noch klären. Also will ich jetzt nicht. Wir machen das jetzt erstmal weiter, okay?
Dann, genau.
Die Theorie wissenschaftlicher Evolution wird heute vielfach so präsentiert, als ob sie die Stelle überholter Erkenntnistheorien einnehmen könnte. Ähnlich wie der Pragmatismus und der Neo-Utilitarismus bietet die Evolutionstheorie sich an als Ersatz für die Begründung der Wahrheit aus ihrer Adäquität im Verhältnis zur Außenwelt und auch als Ersatz für Theorien, die aus den Schwierigkeiten dieses Konzepts entstanden sind, insbesondere Theorien transzendentaltheoretischer oder wenigstens sprachlich argumentativer Begründung. Über Evolutionstheorie kann, so scheint es, sichergestellt oder wenigstens plausibel gemacht werden, dass die Erkenntnis sich in Übereinstimmung mit einer ihr unbekannten bleibenden Umwelt befindet, weil sie sonst wohl kaum sich über beträchtliche Zeiträume hinweg hätte ausbilden und bewähren können. Wenn dies so ist, lässt Evolutionstheorie sich als Wissenschaftstheorie anbieten, wie immer blind die Wissenschaft operiert und wie sehr sie ihre Argumente und Begründungen in der ständigen Reparatur ihres Schiffs auf See auswechselt. Diese Verwendung von Evolutionstheorie ist, besonders in der gegenwärtigen Situation, gesellschaftliche Reflexion ernst zu nehmen. Ein wichtiger Beitrag der Evolutionstheorie besteht darin, bisherige Wahrheitstheorien zu relativieren und zu integrieren. Die repräsentieren nämlich im Kontext der Evolutionstheorie neu gelesen jeweils ein und nur ein Mechanismus der Evolution so, als ob es auf ihn allein ankäme. Die Vorstellung des logischen Positivismus, Wahrheit sei letztlich auf eine Interpretation von Wahrnehmungsberichten, Protokollsätzen zurückzuführen, betont den Variationsmechanismus, nimmt ihm zugleich aber den funktionsspezifischen Charakter, wenn sie ihn allein für wahrheitsrelevant hält. Die Konsenstheorien, das hatten wir ja vorletzte Folge, wenden sich mit Recht gegen Selbstvergewisserungsmöglichkeiten des je individuellen Bewusstseins, ersetzen sie aber nur durch eine andere Form von Selektivität. Sie betonen den Selektionsmechanismus, sehen also Wahrheit als Produkt der Rationalität einer Selektion, die sich in vernünftigem Konsens manifestiert. Die Kohärenztheorien wenden sich mit Recht gegen Wissenschaftstheorien, die nur axiomatisch deduktive Formen als wahrheitsbringend gelten lassen. Die Umstellung von Deduktion auf Redundanz ist ihre Botschaft. Sie tauschen damit aber nur eine Form der Stabilisierung gegen eine andere aus, halten also das schließlich für allein entscheidend, was eine Stabilisierung von Erkenntnisgewinnen zustande bringt, die Sicherung von relativ überraschungsfreier Redundanz. Alle diese Theorien haben eine bestimmte polemische Aufgabe gesehen und wahrgenommen. Sie behalten darin ihr Recht, sie müssen nur ihre Ambitionen aufgeben, allein zu bestimmen, was Wahrheit ist. Man kann dann auch darauf verzichten, sie ihrerseits kontrovers gegeneinander auszuspielen, wie in dem berühmt-berüchtigten Positivismusstreit. Die Theorie der Wissensevolution, wie sie im Vorstehenden skizziert ist, kann solche Theorien platzieren im Raum. Auf die Plätze verweisen. Sie zeigt, dass es sich um Reflexionstheorie des Wissenschaftssystems handelt, die Einzelaspekte der Evolution, die nur separiert und kombiniert wirken können, verabsolutieren, während umgekehrt erst die Evolutionstheorie eigentlich verständlich machen kann, wie es zu solchen notwendig simplifizierenden Reflexionen des Systems im System kommt. Das lese ich noch mit. Wenn man jene Kontroversen in Evolutionstheorien aufhebt, erfordert das freilich Verzichte, zu denen ambitionierte Wahrheitstheorien sich schwerlich bereit finden werden. Evolutionstheorie impliziert einen Verzicht auf jede Zukunftssicherheit. Bisher ist es gut gegangen. Daraus folgt noch nicht, dass es weiterhin gut gehen wird. Man gibt auch die Sicherheit auf, die man an der Voraussetzung einer systemunabhängig vorgegebenen Einheit der Welt gefunden hatte. Gerade die Einheit verdankt sich, wie oben bereits notiert, dem Systementwurf. Und das gilt dann erst recht für Konzepte wie Zusammenhang der Dinge, richtig erkannte Naturgesetze etc. Also in Anführungszeichen. Zusammen mit dem kognitiven Konstruktivismus bietet die Evolutionstheorie nur Erkenntnisse darüber, wie erkannt wird, nicht darüber, was erkannt wird. Auch der spezielle Beitrag der Evolutionstheorie widerspricht denn auch dem klassischen Axiom der Einheit von Erklärung und Prognose, das seinerseits darauf beruhte, dass die historische Situation des Wissens unberücksichtigt blieb. Die Evolutionstheorie leistet, wenn gut gemacht, gerade die Erklärung von Unprognostizierbarkeit. Bewährt haben sich bisher jedenfalls gewisse Verfahren der Berechnung von Berechnungen, sei es in den komplexen Nervensystemen, die dem Bewusstsein zugrunde liegen, sei es in Systemen der gesellschaftlichen Kommunikation. Diese Bewährungen unbekannter Herkunft mögen andauern, die Welt wird sich nach unseren Berechnungen so rasch nicht ändern. Aber was mag geschehen, wenn wir sie ändern? Jo.
Sehr schön.
Ja, danke.
Ja, nach unseren Berechnungen. Das ist ja mit den Naturkonstanten so, dass die ja nach der 40. Kommastelle variieren, von Natur aus. Also diese Stabilität, dass wir die importieren auf die Naturphänomene, ist ja auch schon ein Strohmann in gewisser Weise.
Also ich fand einen Satz interessant, ich lese es ja nochmal vor, ganz am Anfang. Ja. Über Evolutionstheorie kann, so scheint es, sichergestellt oder wenigstens plausibel gemacht werden, dass die Erkenntnis sich in Übereinstimmung mit einer ihr unbekannt bleibenden Umwelt befindet, weil sie sonst wohl kaum sich über beträchtliche Zeiträume hinweg hätte ausbilden und bewähren können. Also die ihr unbekannt bleibende Umwelt, damit ist hier genau die Realität gemeint, die an anderen Stellen immer mal wieder ganz gern in Systemen errechnet wird. Und der Satz sagt ganz klar, na, es wird eben nicht in Systemen errechnet, sondern das ist zwar unbekannt, aber es hat sich so lange bewährt und so daneben kann das gar nicht liegen. Also der Luhmann und sein Realitätsbegriff, das ist so schwammig und eigentlich tanzt er, weil es auch nicht sein Geschäft ist. Ne? Er will ja Soziologie machen, was geht ihn da die Realität an? Aber immer, wenn er so an diese Grenzstelle kommt von Realität, spricht er in blumigen Worten von Letztrealität der Quantenphysik oder von einer Unbestimmtheit, einer Unverfügbarkeit, ganz schrecklich, was seinen Realitätsbegriff angeht. Der ist eigentlich nicht vorhanden.
Ich hätte noch eine Frage. Worauf bezieht sich denn dieses Sie eigentlich in dem Nebensatz? Also weil Sie sonst wohl kaum über beträchtliche Zeiträume hinweg hätte ausbilden und bewahren können. Meint er die Erkenntnis oder die Evolutionstheorie?
Die Erkenntnis. Nein,
die oder Erkenntnis. Die also die Erkenntnis ist ja, die kriegt dann praktisch so quasi Agentialität so zugesprochen. Aber ich habe mir den Satz auch markiert. Weil in der ersten Lektüre habe ich...
Ja, wir werden wahrscheinlich heute noch so einen Satz lesen, glaube ich, da kommen wir hin, der immer so einschränkend ist. Es geht wieder um das Funktionieren der Technik, so nach dem Motto, sicher, die Technik funktioniert. Das klingt so ein bisschen wie so ein Seufzer. Ja, okay, die Welt ist kontingent, aber sicher. Ja, okay, die Technik funktioniert, aber da kann ich nicht viel dafür sagen. Aber ich glaube, Luhmann wäre es lieber gewesen, wenn die Technik nicht so verlässlich funktionieren würde. Es würde einfach viel besser
zu seiner Technologie passen. Ach was, wieso denn das? Nein, du hängst an einem sehr, sehr speziellen Art von, also es klingt mir so, als hättest du so einen Wunsch nach einer Art von Realitätsdefinition, die er hier eben nicht leistet. Aber ich finde, für sich selbst bleibt es schon alles konsistent. Es bleibt dabei, ja. Weltzugang ist, also das, was wir über Welt sagen, ist Konstruktion. Dabei bleibt's einfach. Aber die Art und Weise, dass, wie wir uns auch, ohne dass wir einen direkten Zugriff haben, einen direkten Zugang dazu, was wir uns hier gemacht haben, um damit klarzukommen, mit dem, was es ja an Welt, an Realität nun tatsächlich gibt. So verstehe ich den Satz, ja. Das ist mittlerweile oder mit den Jahren, es leistet uns gute Dienste, ja. Es funktioniert eben.
Aber du siehst schon den Unterschied zur Formulierung an anderer Stelle, dass die Realität in den Systemen berechnet wird oder errechnet wird. Da siehst du schon einen deutlichen Unterschied.
Das macht dann
wir haben Modelle und Vorstellungen im Kopf, das sind die Erkenntnisse und die haben sich bewährt und das kann ja jetzt so falsch nicht sein. Es gibt keine Punkt-zu-Punkt-Übereinstimmung, alles gut und schön, aber die Realität wird nicht in Systemen errechnet.
Das ist einfach ein kompletter Unsinn. Nein, das ist dann, da müssen wir uns die Stellen nochmal genau angucken. Es kann sein, dass er auch manchmal Blödsinn schreibt, na klar, dass er da nicht sorgfältig genug formuliert. Aber im Prinzip ja, so wie du vorne gesagt hast, exakt. Ne, die Realität wird nicht errechnet, ja, sondern nur errechnet wird das, was ich als Realität dann nehme.
Ja, aber das auch das wieder, ich weiß nicht, warum das immer so eine Auszeichnung ist, dass Luhmann als Vielschreiber so viele Möglichkeiten der Missinterpretation dann geliefert hat. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Das wäre vielleicht besser gewesen, wenn er sich da eben nicht selbstständig in seinen eigenen Beispielfällen und seinen eigenen Vorstellungen der Plausibilisierung
Da triffst du schon genau den richtigen Punkt. Aber das hat Methode, ne? Also da dazu passt ja auch diese Warnung vor dem zu schnellen Verstehen. Also Luhmann ist es total unheimlich, wenn irgendwelche Sachen mal klar und einfach zu verstehen wäre. Dann würde er sie selbst wieder dekonstruieren. Meist in demselben Nebensatz, wo er die Hauptaussage in die Richtung macht. Und weiß ich nicht, also gerade in einem Buch über Wissenschaft hätte ich das eben nicht erwartet, weil ein Wissenschaftlicher sagt nicht, okay, 2 + 2 = 4, aber vielleicht sind es auch 5 und manchmal 6, wir wissen es nicht so genau. Also das macht man eigentlich nicht, sondern man hat irgendeine wissenschaftliche Position und die begründet man so gut, wie es geht. Es geht um wahr und unwahr und nicht im selben Satz eigentlich immer wieder sagen, also das ist wahr, aber vielleicht ist es ja auch unwahr.
Das ist jetzt nicht im selben Satz, jetzt bist du ein bisschen unfair.
Also hier nicht an der Stelle, aber an anderen Stellen. Wir behalten es mal im Hinterkopf und ich bin mir sicher, da kommt nochmal so eine schöne Stelle.
Ja, ich habe mir einen Satz hier noch mit einem Pfeil markiert, einfach auch, weil er Entertainment-Qualitäten hat, auf die ganzen Diskussionen, die stattfinden, hier auch ja drumherum. Wo ist das? Wenn man auf 611 oben, zweiter Absatz, wenn man jene Kontroversen in Evolutionstheorien aufhebt, in Anführungszeichen, erfordert das freilich Verzichte, zu denen ambitionierte Wahrheitstheorien sich schwerlich bereitfinden werden. Und das ist der Satz für mich, genau die Auseinandersetzung, die Streiterei, die Zankerei darum, Erkenntnistheorie ist das eine oder hierfür oder für diese Disziplin und ja und dort. Was er da ja vorher alles gelistet hatte auf 610, Konsens, Kohärenz und so weiter. Er bietet an die Perspektive oder er bietet an die Evolutionstheorie des Wissens hier, des Wissenschaftssystems, um das eben aufzuheben, aber eben weiß auch, nein. Da werden einfach ambitionierte Wahrheitstheorien oder eben ihre Vertreter, Vertreterinnen nicht mitgehen. Ne?
Naja, sein Schachzug, ne? Dass er Wahrheit nicht mehr nur als einseitig verwendbaren Begriff definiert, sondern als eine Unterscheidung wahr und unwahr, die irgendwie in der Kommunikation zugewiesen wird. Heute so, morgen so, schon nach Regeln, aber das kann sich alles ändern. Und deswegen hat er in seinem Wissenschaftssystem und Verständnis auch Platz für völlig widersprüchliche Theorien. Die können halt nebeneinander bestehen bleiben. Mal ist die eine wahr, mal eben die andere wahr und die andere jeweils unwahr. Oder man merkt gar nicht, dass die sich viel widersprechen. Das hat er ja ausgeführt, ne? Also
Der Pfiff ist ja nur für mich wiederum, dass er nicht sagt, ich stehe drüber oder ich bin grundsätzlich unbedingt besser, sondern dass er darauf hinaus will, kommen wir ja auch noch auf den nächsten Seiten, zirkulär das eben zu betrachten und zu begründen und nicht mehr aus einer Einzelerklärung, wie er das hier, was hat er gesagt, so monokausal oder wie, oder immer nur auf ein Dings.
Nee, aber ich, also ich hatte das ja gerade gesagt, also Habermas wird wieder zitiert, Fußnote 104, aber diese Positionen, die er da so referiert und die dann diesen Evolutionsstufen dann zuordnet, das sind ja immer welche, die zweckrationale Absichten damit haben. Also auch der Otto Neurath ist ja ein Neukantianer, also die versuchen ja, Gesellschaftsprogramme zum Laufen zu bringen, die eben Großgruppen untereinander sozial verträglich halten können. Dass man sich eben nicht in die Haare geht, dass man Gesetzestexte abfasst, die nützlich sind, zwar nicht, wo man auch schon weiß, das ist jetzt nicht die Wahrheit, die Sozialwahrheit ist nicht die Allgemeinwahrheit oder so, aber das ist eben die gerade dazu führt, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, aus irgendwelchen nichtigen Gründen oder aus irgendwelchen interaktionalen, stressorischen Gegebenheiten. Aber das nimmt Luhmann ja alles weg und geht ja dann auf diese Radikalität des Systementwurfs aus, dass der es schafft, diese Einheit von Erkenntnis und von Systematizität oder von Evolution dann zu gewährleisten. Und das kann man dann eben nicht mehr vereinseitigen, wie André das gesagt hat. Man kann nicht sagen, das muss jetzt wahr sein, damit, oder das muss jetzt wahr sein, diese ganze Instrumentalität.
Ja, damit historisiert er aber das eben auch Wahrheit, also was unter Wahrheit zu verstehen ist.
Ja,
er
macht das trennscharf. Er kann diese Funktionslogiken einzelner Wahrheitswertigkeiten zwischen Wirtschaft, Religion, Wissenschaft, Kunst und so austarieren. Wenn die sich in den Diskurs begeben, dann kann man eben nicht, dann stimmt das ja, dass andere, komplexere Wahrheits- und Erkenntnistheorien greifen müssen. Dann bleibt es, also dass solche Diskussionen sind ja ewig. Das hat Hartmut Esser auch gesagt, so mit einem Seufzen. Ja, man kann Konsenstheorie gegen Kohärenztheorie, da kann man 5 Abende mit füllen. Aber es bleibt immer wieder bei diesen Einsatzdefinitionen dann.
Ja.
Das ist mit Luhmann nicht. Mit Luhmann kann man infinit reden über Zirkularität.
Ja, das stimmt. Wo geht's weiter? Ich habe 611. Wo muss lesen? Evolutionstheorie?
Genau.
Ich beginne. Evolutionstheorie und Konstruktivismus antworten genau auf die Situation des Gesellschaftssystems an der Schwelle gewaltiger technologischer Ausgriffe in das, was als Realität angenommen wird. In dieser Hinsicht formulieren sie einen viel radikaleren Wandel der Weltorientierung der modernen Gesellschaft, als man bisher annimmt. Sie setzen nicht nur an die Stelle überholter Reflexionstheorien des Gesellschaftssystems eine neue. Sie beziehen auch die Selbstreflexion des Wissenschaftssystems ein und erklären die Reflexion des Systems auf sich selbst, die dadurch erzeugte Unsicherheit, das dadurch auf das System selbst angewandte Auflöse- und Rekombinationsvermögen als Ergebnis evolutionärer Systemdifferenzierung. Die Favorisierung der Evolutionstheorie hängt, wenn man sie ihrerseits beobachtet, anscheinend zusammen mit der Unfähigkeit, die durch das Gesellschaftssystem ausgelösten ökologischen Probleme auf der Ebene eben dieses Systems und nicht nur auf der Ebene einzelner Funktionssysteme zu reflektieren. Derselbe Sachverhalt tritt zutage, wenn man auf die Vorstellungen von Zeit achtet, an denen die heutige Gesellschaft sich orientiert. Ältere Gesellschaftsformationen waren in Europa von der Beobachtung durch einen unbeobachtbaren Beobachter ausgegangen. Dieser sah und wusste alles und musste sich eben deshalb der Beobachtung entziehen. In der Sachwelt entsprach dem die Vorstellung eines Essenzkosmos, in sozialer Hinsicht die Versuchung zu einer darüber hinausgehenden Beobachtung, die Versuchung durch den Teufel, in zeitlicher Hinsicht die Leitdifferenz von Ewigkeit und Zeit. Die Ewigkeit wurde als dauernde Gegenwart gedacht, für die alle Zeiten gleichzeitig, also alle Zeiten beobachtbar sind. Die Zeit dagegen war die Zeit des menschlichen, der Sünde ausgesetzten Lebens mit einer ins Unbekannte entschwindenden, im Vergessen entfliehenden Vergangenheit und mit einer unzugänglichen Zukunft, die immerhin die Fortdauer der Wesen, aber auch die Unbekanntheit der künftigen Ereignisse in Aussicht stellte. Die Probleme der Zeit lagen mithin auf der Ebene der Handlungen und der Ereignisse, nicht auf der Ebene der Strukturen, auf der Ebene von Glück und Unglück und damit in einem Bereich, der als Schicksal aufsummiert werden konnte. Dem konnte man mit sehr verschiedenen Versionen von Ethik als der Lehre von menschlichen Haltungen begegnen, aber immerhin mit Ethik. Diese Zeitbegrifflichkeit war durchhaltbar, solange die Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft, die in einer Lebenszeit erfahrbar waren, mit Einschluss dessen, was man lesen konnte, nicht zu groß wurden. Wenn dagegen erfahrbar wird, dass schon in der Spanne eines Lebens, vor allem aber in dem Lesen erfassbaren Weltzeit, sich fast alles Wesentliche ändert, tritt die, auch vorher natürlich bekannte, Differenz von Vergangenheit und Zukunft in die Position einer Leitdifferenz des Zeitverständnisses und verdrängt hier die Unterscheidung von allgegenwärtiger Ewigkeit und Zeit. Das hat zur Folge, dass die Gegenwart durch die Differenz von Vergangenheit und Zukunft definiert wird. Also, wie vorher lediglich auf der Ebene der Temporalität von Ereignissen, zu einem Jetzt-Zeitpunkt wird, der zwischen Vergangenheit und Zukunft das ständige Umschalten vom einen in den anderen Zeithorizont ermöglicht, aber selbst keine Zeit ist. Zitat, wir sind aus der Zeit der allgemein geltenden Formen heraus, stellt Novalis fest. Und folglich wird die Gegenwart zum bloßen Differential von Vergangenheit und Zukunft. Damit wird die Gegenwart selbst zur Paradoxie der Zeit, zur Einheit der Differenz von Vergangenheit und Zukunft, zum durch sie ausgeschlossenen, in sie eingeschlossenen Dritten, zur Zeit, in der man keine Zeit hat. Ich mache mal hier einen Punkt. Mhm. Das, was ich gelesen habe gerade, da ist ein thematischer Wechsel drin. Zu Beginn 611 unten geht es ja nochmal, wir haben ja im Chat kurz über ökologische Kommunikation nochmal das Thema so angerissen gehabt. Das wird ja hier nochmal explizit, also ist es ja formuliert, die durch das Gesellschaftssystem ausgelösten ökologischen Probleme auf der Ebene eben dieses Systems, Gesellschaft, und nicht nur auf der Ebene einzelner Funktionssysteme. Das bezieht sich ja auf seine rhetorische Frage, aber was mag geschehen, wenn wir sie ändern, also wenn wir die Welt so massiv verändern? Und dass er das dann als Einleitung praktisch hier, also dass das der Text ist, bevor er dann über Zeit anfängt nachzudenken und das aufzuschreiben. Und Konstantin, ich habe unglaublich an Beschleunigung vom Rosa denken müssen, als er das hier, also das ist ja fast inhaltlich identisch, ne? Was, wenn in der Spanne eines Lebens sich so viel verändert? Also das Wissen nicht mehr taugt, mit dem man gestartet ist in das Wissen. Ne? Also da zu Beginn dann eben über die Zeit nachzudenken und den Begriff der Gegenwart zwar nur jetzt so in groben Strichen skizzenhaft zu bestimmen, ja.
Also weiß ich jetzt nicht, wie viel der Rosa da drin ist. Also
Nein, aber dass man dran denkt, Entschuldigung, so meine ich
ja, das. Ja, eigentlich will er an dieser Stelle irgendwie so einen semantischen Wandel im Zeitbegriff beschreiben. Ja. Und er sagt, damals war die maßgebliche Unterscheidung Gegenwart und Ewigkeit und dann durch die Beschleunigung und dass man überhaupt mehrere Zeitenwechsel oder Wenden in einer Lebenszeit erleben konnte, setzte sich dann immer mehr die Entscheidung, die Unterscheidung Vergangenheit, Zukunft durch und die Gegenwart erschien als Paradox. Also ich weiß nicht, das ist alles so für die Galerie geschrieben.
Nein.
Für damals so ein Müller nicht auch gedacht hat, im nächsten Jahr oder in der Zukunft mache ich das und in der Vergangenheit das. Also wie kann man denn sagen, dass die die Unterscheidung Vergangenheit, Zukunft irgendwie in einer segmentären Gesellschaft noch gar nicht da war. Das war alles für die Galerie geschrieben. Also wie will man den politischen Wandel überhaupt nachvollziehen, außer dass man eine schöne Geschichte erzählt. Ich meine, ich finde die total schön, die Geschichte. Und die
ja, Moment. Aber also, bevor du jetzt wieder alles sagst, wie schön du das findest, würde ich da auch nochmal, also würde ich André völlig recht geben, dass er einerseits jetzt versuchen möchte, neokybernetische Differenztheorien und mathematische Kalküle einzubringen. Und jetzt kommt er mit Novalis um die Ecke, ein 250 Jahre alter Romantiker, der eine Rolle rückwärts macht. Das fällt sogar noch hinter die husserischen Zeitverständnisse hinüber. Also das passt ja mal gar nicht zusammen. Also da sieht man genau das. Also warum kann er nicht ein kybernetisches Zeitverständnis implementieren? Was bringt ihn dazu, jetzt irgendwelche Prosaismen da jetzt auch zu machen?
Ich denke, dass das eine Nebenbeobachtung von ihm ist, die ihm dazu kommt, wenn er darüber nachdenkt, was er hier eben dann gerade eben auch auf den Seiten vorher geschrieben hat.
Ja.
Und das ins Verhältnis setzt miteinander. Und das ist vielleicht jetzt nicht streng wissenschaftlich hergeleitet, wie man das meinen mag. Vielleicht ein wenig Assoziation dazu. Aber ich kann das ja auch nicht wissen, was da oder das liegt, aber nein, das ist nicht irgendwie für mich nur beliebige Semantik, sondern es gibt ja, habe ich ja auch mal reingeguckt gehabt, Soziologie der Zeit, ja, der Nassee hat da ein Buch damals, das war doch seine... Das
ist eine Dissertation gewesen von 93, genau.
Ganz genau, ja. Und dann gibt es hier soziologische Raumzeitkonzepte und so weiter, es ist alles sehr, sehr spannend und das...
Ja, aber es führt
dieses zu nichts, mit der Zeit, los. Das betrifft das Selbstverständnis von uns als Spätmoderne, als Individuen.
Nee, das tut es ja eben nicht, also dann würde er das ja ernst nehmen und würde von Zeiten sprechen, so wie er den Weltsingular noch mitschleppt. Ja, die Welt wird sich nach unseren Berechnungen so rasch nicht verändern, aber was mag geschehen, wenn wir sie ändern? Ja, dann entstehen mehrere Welten. Es weltet dann, würde man mit Heidegger vielleicht sagen. Und es entstehen Eigenzeiten und Eigenwertzeitsysteme zum Beispiel. Und das kommt alles nicht so, er redet immer noch von diesem Singularitantum. Also Ewigkeit und Zeit und Dauer und
Präsenz
und Differential. Das ist immer nur Einzahl. Das ist genau der Denkfehler.
Ja, hast du recht, aber er weist ja darauf hin, sozusagen, also unter dieser Überschrift, wenn ich das jetzt so nehme, was, wenn wir eben die Welt jetzt so sehr.
Nee, es ist ja nicht verändern. Die eine Welt. Es ist ja die Welt des Wissenschaftssystems, des Religionssystems, des Kunstsystems. Die bauen, die spannen selber Welten auf, indem sie differenzieren und das kommunikativ sichtbar machen. Und das ist ja die Divergenz.
Ja, aber er spricht ja hier 612 oben, die durch das Gesellschaftssystem ausgelösten ökologischen Probleme auf der Ebene eben dieses Systems Gesellschaft und nicht nur in Klammern auf der Ebene einzelner Funktionssysteme zu reflektieren. Und damit wird diese, die er vorher ja beschrieben hat, dass wir mit den Konzepten oder mit den Konstruktionen, mit denen wir uns bewegen, ganz gelingend erfolgreich, um Welt zu handhaben und du weißt schon, was ich meine, um unser Leben hier eben zu leben, dass ihm eben zumindest auffällt oder dass er das so beobachtet, dass jetzt die Anzahl oder das, was an Veränderungen alles in einer Lebensspanne eben
ja, aber das ist doch total unpräzise,
ist, dass das die noch mehr, dass das sichtbar werden lässt, eben, dass es nicht prognostizierbar ist.
Ja, aber dann muss er das.
Also ich glaube, er will an der Stelle darauf hinaus und dass er so einen Wandel in den Gesellschaftsformen, auch einen Wandel in den Dimensionen des Sinnbegriffs nachvollzieht. Ja. Also dass man von der Sachdimension eher zur Sozialdimension geht und eben heute in der funktional differenzierten Gesellschaft hauptsächlich die Zeitdimension wichtig ist. Das ist ja alles eine schöne Erklärung. Das liest man runter und sagt, ach, ist ja interessant. Aber wenn einer schreibt, die Gegenwart erscheint uns heute als Paradox, dann ist das nicht anschlussfähig. Also es ist nicht plausibel für mich. Ich denke mir, warum soll das ein Paradox sein? Also niemand würde das für Paradox finden. Aber
er hat
richtig Mühe, die Gegenwart als Paradox zu sehen.
Ja, und er, ich finde, er, wenn er schreibt, das in der Sachwelt entspricht dem Wörtchen eines Essenzenkosmos, dass er diesen Essenzenkosmos einfach durch einen Kommunikationskosmos ersetzt und dann meint, wenn er das temporalisiert, hat er damit schon viel erreicht. So, aber gemessen an den Möglichkeiten seines kybernetischen Grundlagenmodells ist das eigentlich nicht ausgeschöpft. Er fällt da wieder 3-4 Komplexitätsstufen zurück eigentlich. Und er nimmt dieses Kommunikationschaos nicht ernst, was dadurch entsteht. Und das ist jetzt wirklich eine vertane Chance, gerade jetzt, also für diese 2,5, 3,5 Seiten, also auch seine Schüler haben dem einfach da blind gefolgt und haben dann eben auch davon geredet, die eine Welt, die eine Zeit, und was machen wir jetzt damit? Naja.
Ich lese mal weiter. Auf der Ebene der Großorganisation entspricht dem eine deutliche Präferenz für temporale Gliederungen. Die Organisation gibt eine Rahmensicherheit für immer neue Projekte. Sie gliedert sich damit in Perioden. Man muss immer wieder Neues anfangen können. Was aber anfangen kann, muss auch aufhören können. Die Projekte werden auf Zeit gebildet. Ihre Ziele werden so definiert, dass man zu gegebener Zeit feststellen kann, ob sie erreicht worden sind oder nicht, oder beides. Also eigentlich die Zeit beendet das Projekt. Das setzt im Gegenzug die Unerschöpflichkeit der Themen und die Unprognostizierbarkeit der Zukunft voraus. Zwar erfordern Projektanträge, dass man die Ziele als erreichbar darstellt, nicht aber, dass man das Wissen als schon bekannt präsentiert. Es ist also ganz organisationsadäquat, wenn man dann, sofern überhaupt, eine Wissenschaftstheorie mit einem Gemisch instrumenteller, pragmatischer und evolutionärer Komponenten favorisiert. Die Evolutionstheorie scheint einer der semantischen Reaktionen auf dieses unausweichlich gewordene Verständnis von Zeit zu sein. Sie formuliert die Differenz von Vergangenheit und Zukunft mit der notwendigen Schärfe. Vergangene evolutionäre Errungenschaften bieten keine Sicherheit für die Zukunft. Die Evolutionstheorie ist kompatibel mit der Einsicht, dass künftige Wissensgewinne unprognostizierbar sind. Sie entspricht der Historisierung der Zeit selbst, das heißt der Einsicht, dass auch die Auffassungen von Zeit mit der Zeit variieren. Sie entspricht dem Reflexivwerden der Zeit, das heißt der Erfahrung, dass innerhalb der gegenwärtigen Vergangenheit bzw. Zukunft vergangene Gegenwarten bzw. zukünftige Gegenwarten vorstellbar werden, die mit der gegenwärtigen Gegenwart nicht die gleichen Zeitperspektiven teilen, obwohl es nur eine Zeit gibt. Wenn diese Überlegungen zutreffen, zeigen sie an, dass über Evolutionstheorie nicht einfach auf der Ebene von Begründungsbemühungen im Wissenschaftssystem disponiert werden kann. Reflexionstheorien des Wissenschaftssystems unterliegen zusätzlich Bedingungen der gesellschaftlichen Kompatibilität. Sie müssen Vorstellungen anbieten können, die im Gesamtkontext der Selbstbeschreibung des Gesellschaftssystems Plausibilität erreichen können. Reflexionstheorien, auch Reflexionstheorien des Wissenschaftssystems, benötigen eine Plausibilitätszufuhr im Hinblick auf die gesellschaftlichen Umstände, unter denen sie sich zu entfalten haben. Das erklärt das starke Insistieren auf natürliche, nicht auf besondere Gnade angewiesene Erkenntnis der Natur in der Durchbruchzeit des 16. und 17. Jahrhunderts. Das erklärt, dass sich Abstützen auf individuell genialen Forscher qua Subjekt im 18. und 19. Jahrhundert. Und das erklärt im Zeitalter der organisierten Intensivforschung, deren Zukunft nicht durch Organisation gewährleistet sein kann, sondern nur durch immer neue Aufträge und Projekte, das Betonen der Evolution des Wissens. Selbst wenn man der Wissenschaft die Oberaufsicht über das gesellschaftlich benutzte Wissen und die Funktion einer letzten Kontrollinstanz zuweist, sie kann gerade diese Aufgabe nur als Teilsystem des Gesellschaftssystems wahrnehmen und nicht als ein über der Gesellschaft freischwebender Intellekt. Im zirkulären Denken der Kybernetik heißt dies, nur was kontrolliert werden kann, kann kontrollieren. Der eigentliche Schlüssel für erkenntnistheoretische und wissenschaftstheoretische Fragen liegt im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Und damit Ende des Kapitels Evolution.
Ja, das ist, ja. Also ich finde, er bringt das sehr gut zu Ende, sein Evolutionsding, also Thema, Kapitel hier. Das erklärt auf Seite 614 unten. Das erklärt das starke Insistieren auf natürliche Erkenntnis der Natur im 16. und 17. Jahrhundert. Ja, wir erinnern uns, das war die Eingangsfrage, in die er reingegangen ist. Warum ist das so evoluiert? Das erklärt das sich abstützen auf die individuell genialen Forscher, qua Subjekt im 18. 19. und dann am Ende eben das Betonen der Evolution des Wissens, ja, in der Gegenwart. Das hochgezüchtete, so wie stelle ich mir das vor, wie die Turbo-Kühe im Stall, die Turbo-Wissenschaftsbetriebe, Forschungsinstitute und alles mit ihrem Ding, mit ihren Wirklichkeiten, das Betonen der Evolution des Wissens, was er gerade selber macht. Also er relationiert seine eigene Aussage damit und setzt sie ins Verhältnis. Historisiert sie. Das finde ich sehr selbstgenützt oder wie auch immer. Angemessen.
Ja, aber das ist dann eben gerade das Gegenteil von Turbo. Also Evolution braucht unfassbar lange. Das ist ja fast eine Zufallssuche. Und je mehr Wissen schon da ist, desto schwieriger ist es doch, da was draufzuschaufeln. Also der hat das ja gerade geschrieben mit den Projektanträgen. Instrumentelle, pragmatische und evolutionäre Komponenten werden favorisiert. Aber die Auflistung fängt an mit instrumentell.
Ja, aber das ist doch ein böser Diss gegen die Praxis, die viele Kolleginnen und Kollegen eben betreiben, ja. Er sagt nicht, das ist ein wirklich durchgedachtes Gedöns, also Konzept, Theorie, das ist nicht konsistent an sich, sondern der Satz fängt ja anders an. Es ist also ganz organisationsadäquat, Wissenschaftsinstitutionen jetzt, nicht das Wissenssystem hier. Also organisationsadäquat, wenn man dann, sofern überhaupt, ja, noch eine Abwertung drin, eine Wissenschaftstheorie mit einem Gemisch instrumenteller, pragmatischer und evolutionärer Komponenten favorisiert. Weil das ermöglicht es, an diesem Projektantragswissenschaftsleben teilzuhaben.
Ja, aber das ist so eine
schöne, super theoretische Position wieder, ne? Dass also Luhmann umarmt alles und selbst die Kritiker sind dann eingefangen in seiner Theorie. Nach dem Motto, also die können gar nicht anders, die müssen das so instrumentell
sehen. Die sind gefangen.
Weil sie ja Organisationen sind. Sie sind gefangen. Also
er konstruiert ja eine Verbindung. Das ist nicht gut, Peter.
Das sind dieselben Argumente, wie sich die Psychoanalyse gegen Kritik absichert. Also Marxismus, Psychoanalyse, Systemtheorie, das sind die Supertheorien, die ihre Kritiken in sich selbst formulieren und damit gar nicht kritisierbar sind. Und einige ihrer Fans behaupten das sogar.
Ich will das jetzt nicht werten, aber ich lese diese Seiten eben so, wie ich es gerade gesagt habe. Ja.
Ja, aber als wir Rami noch als Mitleser dabei hatten, hatten wir auch schon mal über diesen Punkt geschrieben, dass diese Hybris herrscht. Wenn das Projekt nur teuer ist und lange dauert, heißt das auch, dass da Wissen bei rauskommt oder so. Oder das sind ja völlige Fehlschlüsse, wo ja das Wissenschaftssystem aktiv die Direktionen des Wirtschaftssystems und des Politiksystems ausnutzt und sich dann eben das Nest baut und dann im Zweifelsfall da Innovationen doch an völlig anderer Stelle dann wieder emporkommen, die eben nicht.
Ja, aber ich hätte jetzt nicht ausnutzt gesagt, sondern ich hätte das andersrum formuliert, dass sich das sozusagen dem anpasst oder dem unterwirft gewissen Rationalitäten.
Nee, eben nicht. Die Evolution sucht sich dann Nischen außerhalb des Geheges oder außerhalb der Rahmensicherheit, wie er das schreibt.
Aber müssen wir jetzt nicht
Ja, ich meine, die ganze Evolutionstheorie, die er hier auf Systeme und auf das Wissenschaftssystem anwendet, Herrgott, das ist eben nur eine Theorie. Also das ist ein Modell. Das passt in vielen Bereichen passt es wieder nicht, aber gesellschaftlich passiert das, was passiert. Und Evolution ist nicht personalisiert. Also die Evolution macht da eigentlich überhaupt nichts, sondern das, was passiert, kann man vielleicht mit ein bisschen Abstand und in Anlehnung an biologische Evolution auch mit solchen Evolutionsbegriffen beschreiben, wenn man eigentlich komplett von der biologischen Evolution weggeht und neue Begriffe wie Restabilisierung einführt und bei der Selektion die Rolle der Umwelt wegdiskutiert. Aber Herrgott, letzten Endes ist es eine interessante Theorie. Da kann man gucken, ob die einem Plausibilität verschafft, ob man was erklären kann. Aber das ist ja jetzt nur nicht in Stein gemeißelt. So, das ist,
nein, ist es nicht, aber es ist nicht die Umwelt.
Und ist ja ganz interessant. Ist ja eine schöne gedankliche Übung, das mal zu verstehen, wie er das so gemeint hat.
Ja, aber die Umwelt wiederum ist nicht da raus. Ist nur anders. Es ist wiederum das System, was mit eigenen Operationen Strukturen, wenn, dann verändert und die sich dort stabilisieren. Umwelt bleibt immer. Also das ist nicht weg. Aber ja, es ist nicht in Stein gemeißelt also, und wer weiß, was in 100 Jahren jemand dazu schreibt.
Ja, wie gesagt, ich hätte mir das gewünscht, wenn er die Systemreferenzen nochmal zergliedert, wie er das in den ersten 100, 120 Seiten gemacht hat, psychische Systeme und so, dass die, wie reagieren die auf die funktionssystematischen Direktiven und kann man das irgendwie in ein Verhältnis setzen und was heißt denn, ne, was sind diese Großbegriffe, dass man die nochmal aufschlüsselt und dann vielleicht darauf kommt, dass Wissenschaftsinstitutionen sich parasitär auf die einzelnen Bewusstseine setzen oder sowas. Also das wäre so ketzerische Foucault'sche Motive, die mir jetzt ein bisschen gefehlt haben, aber ist auch egal.
Das, was dich mehr interessiert, das ist doch völlig in Ordnung.
Nein, aber das
sind spannende Fragen.
Oh ja, das sind so tolle.
Nein, ist nicht sowas. Aber hier geht es nicht um Macht, hier geht es nicht um Wissenschaftsinstitutionen. Nee,
es geht um Systemreferenzen.
Wer auf welchem Professorensessel sitzt. Das ist alles hier nicht sein Thema.
Nein, aber es wäre ja schön zu sehen, wie diese Systemreferenzen sich unterschiedlich ausspielen und wie das mit der Evolution zusammenhängt. Das hatten wir alles nicht gelesen, leider. Also das Spencer Brown ist seit hunderten Seiten nicht mehr zu sehen, aber es ist auch ein gutes, ist ja für manche auch gut.
Ja, er kommt ja jetzt wieder.
Ja. Das Kapitel 9, Wissenschaft und Gesellschaft. Wer ist denn dran?
Du!
André ist dran. Ach, André hat schon gelesen, stimmt, genau. Es ist nunmehr an der Zeit, einen theoretischen Ausgangspunkt der Wissenschaftstheorie zu ziehen, den wir im Vorstehenden ausgearbeitet haben. Ja. Üblicherweise macht die Wissenschaftssoziologie keinen Unterschied zwischen der Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen von und der allgemeineren Frage nach sozialen Einflüssen auf Wissenschaft. Das kann nicht wundern, wenn man bedenkt, dass keine weithin anerkannte Gesellschaftstheorie zur Verfügung steht. Dieser Mangel an Gesellschaftstheorie könnte aber auch der Grund sein, dass die Wissenschaftssoziologie, wie ihr oft vorgeworfen wird, epistemologische Fragen nicht zureichend behandeln kann, sondern sich mit dem trivialen Nachweis sozialer Einflüsse und der Ablehnung strikter Gegenstandsdetermination des Wissens begnügen muss. Die hier vorgelegten Untersuchungen versuchen dagegen, diesen Forschungsstand zu korrigieren und damit gesellschaftstheoretische und erkenntnistheoretische Fragen zirkulär zu verknüpfen. Die Absicht ist eine doppelte. Einerseits müssen einige Vorurteile gegen eine soziologische oder gar nur wissenssoziologische Behandlung erkenntnistheoretischer Fragen abgebaut werden. Zum anderen geht es darum zu überlegen, was mit der Gesellschaftstheorie passiert, wenn sie die Erkenntnistheorie schlucken muss. Wohlgemerkt, es geht nicht einfach um eine Umkehrung des Fundierungsverhältnisses, also nicht darum, Erkenntnistheorie auf Gesellschaftstheorie zu gründen, statt wie vorher Gesellschaftstheorie auf Erkenntnistheorie. Die Neuerung liegt in der Umstellung von asymmetrischen Begründungsannahmen in der einen oder anderen Richtung auf Zirkularität. Beides zusammengenommen soll den verbreiteten Verdacht gegen eine Soziologisierung der Erkenntnistheorie, wenn nicht entkräften, so doch zu Umdenken zwingen. Was Wissen im Allgemeinen betrifft, dürfen wir mit Ludwig Wittgenstein, Gotthard Günther, George Spencer Brown und vielen anderen davon ausgehen, dass es keinen weltexternen Beobachter gibt und dass die Welt nur beobachtet werden kann, wenn in der Welt Grenzen gezogen, Distanzen geschaffen werden, über die hinweg der Beobachter etwas beobachten kann, statt nur mit sich selbst beschäftigt zu sein. Voraussetzung für alle Steigerung der Beobachtungsfähigkeit ist, wenn man so sagen darf, eine Deholisierung, Entganzung, Einschränkung, Konzentration, Reduktion der Komplexität. In diesem Sinne ist gesellschaftliche Kommunikation infolge der Differenz, die sie produziert im Verhältnis zu dem, was nicht Kommunikation ist, Beobachtung der Welt. Die Tatsache, dass jede Kommunikation Information und Mitteilung trennt und verbindet, indem sie als Mitteilung einer Information verstanden wird, bestätigt uns diese Annahme. Selbstreferenz und Fremdreferenz werden in der laufenden Operation unterschieden und synthetisiert. Dass gerade diese und keine andere Unterscheidung in Operation gesetzt wird, begründet die Evolution einer sprachlich kommunizierenden Gesellschaft, die mit dieser Operation sich selbst und ihre Umwelt, also die Welt, beobachtet, indem sie das Ganze jeweils als Einheit einer Differenz zugrunde legt. Dieser Vorgang wiederholt sich nur und steigert sich dadurch, wenn in der Gesellschaft ein besonderes Funktionssystem für Wissensentwicklung ausdifferenziert wird. Auch hier werden, und diesmal in der Gesellschaft, Grenzen gezogen, Distanzen geschaffen, Freistellungen erreicht, Einschränkungen ermöglicht und mit der Folge hoher Spezifikation der Themenwahl und erheblicher Entlastung von den Komplexitäten des Alltagslebens als Voraussetzung für das Gewinnen von Eigenkomplexität. Wir wiederholen die Formeln. Schließung durch Einschließung, Offenheit durch Geschlossenheit, selbstreferenzielle Reproduktion, Autonomie, binär kodierte Autopoiesis des Wissenschaftssystems als Resultat gesellschaftlicher Evolution. Aber wie lässt sich dieser Vorgang erklären? Wie kann man hier nach den Bedingungen der Möglichkeit fragen? Wir müssen, also kantianisch fragen, wir müssen, wenn wir so ansetzen, die Antwort in der Gesellschaftstheorie suchen, obwohl wir wissen, dass dies auf eine zirkuläre Erklärung hinausläuft und spezieller in der Theorie funktionaler Differenzierung des Gesellschaftssystems. Wir gödelisieren die Wissenschaftstheorie, indem wir den Verweis auf Gesellschaft zulassen. Dabei wird dieser Verweis doppelt gewürdigt, wissenschaftsintern und damit autologisch insofern, als die Gesellschaft selbst eine Theorie der Gesellschaft produzieren kann, als die Wissenschaft selbst das produzieren kann, aber auch operativ insofern, als die Wissenschaft solche Beobachtungen in der Gesellschaft als gesellschaftliche Kommunikation durchführen muss und dabei auf strukturelle Kopplungen angewiesen ist. Auch diese Doppelung ist nochmals Gegenstand wissenschaftlicher Aussagen. Wir zeigen das, indem wir das tun. Aber damit wiederholen wir nur das Problem und nisten uns ein in der Paradoxie, ein unlösbares Problem als ein lösbares Problem zu behandeln, mit Hilfe der hier wiederum autologischen Unterscheidung von Beobachtung und Operation. Ich lese das noch mit. Stopp. Die konstruktivistische Erkenntnistheorie erklärt sich mithin als Gesellschaftstheorie, als Dekonstruktion aller a prioris, beziehungsweise der Unterscheidung a priori, a posteriori, und als Realisation einer Beschreibung, die nur in der Gesellschaft und nur durch deren funktionale Differenzierung zustande gebracht werden kann. Deshalb wird es nützlich sein, sich zur Einführung nochmals den Gesellschaftsbegriff und die Theorie der gesellschaftlichen Funktionssysteme vor Augen zu führen, die wir im Vorstehenden zugrunde gelegt haben. Gesellschaft wird hier verstanden als Gesamtheit der Kommunikationen, als Selektionen aus der Gesamtheit der Kommunikationsmöglichkeiten. Gesellschaft ist Weltgesellschaft. Sie ist das, was sich ergibt, wenn die Welt durch Kommunikation verletzt wird und über Differenzen rekonstruiert werden muss. Im Unterschied zu üblichen Vorstellungen territorialer Gesellschaftssysteme toleriert diese Vorstellung keine Mehrheit von Gesellschaften. Aber es geht nicht nur darum, dass sie heute das größtmögliche Gebiet, nämlich den gesamten Erdball, umspannt. Territorialgesellschaften benötigen Namen, sie können anders räumlich und zeitlich nicht lokalisiert werden. Das System der Weltgesellschaft hat und braucht keinen Eigennamen. Es kann theoretisch beschrieben werden. Okay, ich höre mal ganz kurz auf, jetzt geht's mit ihm durch. Jetzt ist er wieder an einer ganz anderen Stelle. Ja, im Zettelkasten.
Ja, danke. Aber ich lese das alles
und
habe den Satz im Hintergrund auf Seite 616. Unten, der letzte Satz, die Neuerung liegt in der Umstellung von asymmetrischen Begründungsannahmen in der einen oder der anderen Richtung auf Zirkularität. Also nicht auszutauschen jetzt einfach nur die Referenz zu sagen, ist jetzt Gesellschaft. Wie er das jetzt umsetzt sozusagen, darauf bin ich gespannt. So lese ich das, was du gerade vorgelesen hast.
Aber
und habe noch nicht so viel dazu zu sagen.
Haben wir nicht Kapitel 3 eigentlich gelesen, dass er diese Symmetrie-Asymmetrie-Grenze, die in Kapitel, ich glaube, das war 5 oder 4, dass er die eigentlich ganz hilfreich findet? Und warum schrumpft er das jetzt zusammen, wenn er so jetzt ist weiter skaliert?
Weiß ich auch nicht. Also hier ist immer das Wichtige zu sagen, nein. Ich versuche nicht einen Taschenspielertrick, indem ich sage, ich setze jetzt meins gegen sozusagen überkommene traditionelle Vorstellung, sondern ich will eine grundsätzliche Umstellung. Und das ist wieder das mit der Zirkularität. Und dann führt das aus und ich lese das alles so ein bisschen und schaue danach, wo da jetzt was drinsteckt, dass ich das mitmache, was er da sagt.
Ja, aber eigentlich schreibt er hier, er will ja vor allen Dingen jetzt erstmal Vorurteil entkräften, was ihm ja von allen Seiten zugetragen wurde. Nämlich schreibt, einerseits müssen wir einige Vorurteile gegen eine soziologische Behandlung erkenntnistheoretischer Fragen abgebaut werden. Also das ist natürlich klar, ne, dass Erkenntnistheorie hat in der Philosophie eine lange Tradition und wenn man die jetzt soziologisch beobachtet, dann ist das nicht unbedingt anschlussfähig zur bekannten erkenntnistheoretischen Diskussion. Und damit will er mal wieder aufräumen oder doch zum Umdenken zwingen, wie er so schön schreibt.
Ja, also diese Pluralisierung der Beobachterpositionen und dann aber letztlich wieder eine kantianische Route einschlagend. Also
ja, wiederholt die Kontingenzformeln. Ja. Er holt sich da so eine ganze Reihe Paladine dazu, nicht wahr? Ludwig Wittgenstein, Gotthard Günther, George Spencer
Brown. Ja, aber gerade Wittgenstein, also da würde jetzt Franz Högel so zumindest jetzt ihm die Leviten lesen können, dass das nur sehr, sehr, sehr oberflächlich mit dieser, wie nett er das sprachlich argumentativen Begründung da in Einklang zu bringen ist. Also ich habe das Gefühl, er reißt jetzt ziemlich viel ein, was er eigentlich die letzten 100 Seiten aufgebaut hat, also die letzten 500. Ja, das klingt jetzt alles sehr klein plötzlich. Und wir haben ja Andres Unmut auch schon gespürt, dass ne, dieses ständige Beharren auf Zirkularität, dass man sich dann praktisch selber zum Narren hält und glaubt, alles, was belebt ist, existiert und alles, was nicht kommunikabel ist und noch nicht kommunikabel gemacht werden kann, ist nicht satisfaktionsfähig.
Ja, aber er holt die ja dran als Anwälte, um hinzukommen auf sein Verständnis eben, dass es um die Differenz geht, ne? Immer um das Herstellen und das Verstehen und das Wahrnehmen eben der Differenz.
Ja, aber es geht nie um die Sinnverarbeitung selber. Also gesellschaftlich verstanden als Gesamtheit der Kommunikationen, als Selektionen aus der Gesamtheit der Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist dann die Wirklichkeit.
Ja, ich finde es auch sehr schwach, das dann nur an seinem eigenen Kommunikationsbegriff zu plausibilisieren, ne?
Naja, aber er schreibt ja hier.
Das ist ja eben nicht in der Tradition von Wittgenstein so.
Und ja, ich sage ja nur, also er sagt ja hier, ne, also dass wir nicht nur über sich, also dass das Denken nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist, sondern tatsächlich ja eben darüber hinaus greift. Eine Fremdreferenz und Selbstreferenz werden in der laufenden Operation unterschieden und synthetisiert. Fop-Einsatz, da kann man.
Ja, und wie das passiert, das könnte Wittgenstein ihm erklären, wenn er mal die philosophischen Untersuchungen aufschlägt, durch Versinnbildlichungen, durch Diagrammatizität zum Beispiel, durch Problemschema, das kommt ja, das ist ja alles bei Luhmann immer diese Mitteilung und Informationen.
Ja, ich sag ja auch, ich finde das auch hier sehr kurz, ja.
Ja, sehr lustig ist auch der Satz, wir wiederholen die Formeln. Da hat er eigentlich nur vergessen zu schreiben, wir wiederholen die Beschwörungsformeln oder die Zauberformeln. Also das ist richtig purer Dogmatismus. An der Stelle erinnern wir uns nochmal an all das, was ich euch die ganzen letzten Kapitel eingebimst habe. Wir wiederholen die Formeln, Schließung durch Einschließung, Offenheit durch Geschlossenheit, selbstreferenzielle Reproduktion, Autonomie und so weiter und so fort. Da wird eigentlich nochmal so die ganze vom Katheder heruntergelesen.
Es ist vor allem total unkantianisch. Also wenn er dann eben Bedingungen der Möglichkeit haben möchte mit Aufhebung des Wissens und so. Aber Wiederholung, das ist ja weniger als Zirkularität eigentlich. Das ist eine Stufe darunter. Das ist, weiß ich nicht, Einschleifung.
Ja, aber das ist leicht off-topic gerade. Ich würde vielleicht gerne, André, mit dir soziale Systeme lesen, weil dort irgendwie versucht er noch mehr sozusagen das tatsächlich als den gewohnten wissenschaftlichen Standards entsprechenden, kompatiblen Arten und Weisen seine Gedanken wirklich also sozusagen tatsächlich Anerkennung dafür zu finden, als hier. Hier ist tatsächlich manches, finde ich.
Aber das kann doch nicht sein. Aber Peter, das wurde doch 6 Jahre vorher geschrieben.
Ja, eben. Deswegen ja.
Wie eben? Wieso soll das dann klarer sein als das jetzt hier?
Weil ja, dort ist für mich, sage ich jetzt einfach nur, konzentrierte Arbeit mehr rauszulesen. Hier, das ist eher schon so wie Fingerübungen teilweise. Jetzt ist das immer angewendet auf irgendwas, auf Wissenschaft, auf Recht, auf Kunst, auf alles. Und ja, wenn André dann manchmal moniert, jetzt wird's, ich sag mal, übertrieben und polemisch, bisschen laberig oder sonst was, oder er geht da seinen Neigungen nach, dann ist mir deswegen komme ich auf soziale Systeme gerade jetzt. Da ist er, wenn ich dann mal was nachlese, boah. Da ist es.
Also soziale Systeme ist von einer ganz anderen Qualität wie Wissenschaft der Gesellschaft. Bei Wissenschaft der Gesellschaft ist irgendwie 2/3 des ganzen Buches ist irgendwie, er sitzt einsam im Elfenbeinturm und rattert den Zettelkasten nochmal runter und bringt natürlich immer wieder den Teufel ins Spiel, weil Wissenschaft ohne Teufel kann man ja kaum Aussagen über Wissenschaft machen, wenn man nicht ständig den Teufel...
Ja gut, das ist ja einfach nur eine Referenz auf Nicht-Beobachtbarkeit oder so. Also das kann man schon ein bisschen wegerklären, ja, aber das ist schon schlimm.
Also diesen Griff in die Metapherkiste. Kann man noch einmal machen. Ne? Das, ja, also genau. Diese Nicht-Beobachtbarkeit des Allbeobachters, ja, dass das der Teufel ist und als gefallener Engel, den kann man ja einmal in der Fußnote anbringen. Aber er hat das jetzt hier 7-mal gemacht oder so und immer mal wieder in Pension geschickt, dann wieder hervorgeholt. Und es ist so, warum wird da so viel Text und Druckerschwärze verschwendet? Also weiß ich nicht. Also nach soziale Systeme hätte man ja mal eine Weile aufhören können, bis man wieder mal irgendwie einen richtig guten Einfall hat, den man dann...
Ja, vor allem, wenn das dann durchkomponiert wird. Also da kommen wir aber schon wieder in die Nähe des Problems, was wir hatten, als wir die Staffel mit dem Kunstsystem hatten. Also das ist alles schön und gut, aber das ist absolut nicht wissenschaftsfähig. So. Also auch soziale Systeme, wenn, also da haben sich schon so viele Mathematiker auch die Haare gerauft, wie es da drunter und drüber geht und dass Peter das, dass du das nett findest, so das weiß nicht, ob das immer für das Buch spricht, wenn du jetzt so ein großes Veto dafür einlegst.
Ja, nein, also ich will das gar nicht so stark jetzt gerade. Wie auch immer, auf jeden Fall ist dann, haben wir ja alle festgestellt, ein Kontrast spürbar im Lesen und auch in der Art der Argumentation zu hier. Also, weil hier geht es mir manchmal viel zu schnell und in soziale Systeme ist mein Eindruck eben, ist für mich mehr Mühe sichtbar.
Das läuft ja doch alles rein, Peter. Das ist doch alles für dich.
Nein, ich sag, es geht mir zu schnell, wenn er hier einfach nur einen Verweis macht auf sein Kommunikationsmodell, wenn er da oben drei Anwälte anführt, um zu sagen, so ist es, so ungefähr. Ne? Das meine ich, geht mir zu schnell, weil er ja dann immer mit den Schlüssen, die er daraus zieht, ordentlich weiterarbeitet und 20 Seiten macht.
Also, ehe du jetzt noch mehr Kritik äußerst, Peter, lies mal lieber weiter.
Ja. Okay. Ich habe mir ein Märkchen gesetzt. Ganz genau. 618, letzter Absatz. Die konstruktivistische Erkenntnistheorie erklärt sich mit...
Der Begriff der Gesellschaft.
Ah, Entschuldigung. Der Begriff der Gesellschaft, den wir verwenden, schließt den Begriff der Intersubjektivität aus. Er schließt außerdem aus, dass wir Wissen als gesammelt und vorhanden in den Köpfen der Individuen begreifen. Selbstverständlich soll nicht bestritten werden, dass jeder Einzelne etwas weiß, der eine mehr, der andere weniger. Aber mit gesellschaftlicher Kommunikation wird eine andere Systemreferenz anvisiert, von der aus gesehen das Wissen der Individuen Umwelt ist. Die gesellschaftliche Erzeugung und Verwendung von Wissen im Zuge der Reproduktion von Kommunikation aus Kommunikation kann daher nicht auf Individuen zugerechnet werden, weder auf Einzelne noch auf die Wissenschaftler noch auf alle. Deshalb kann die Wissenschaft auch nicht angemessen begriffen werden, wenn man sie als Abstützfunktion oder als Vicarious Learning der anderen Individuen an den Resultaten misst, die sie für einzelne Individuen oder für die Population der menschlichen Individuen abwirft. Es ist eine empirisch undurchführbare Vorstellung, Wahrheit als Konsensus der Individuen aufzufassen. Das kommt als Übereinstimmung ihrer Mentalzustände einfach nicht vor und wäre im Übrigen alles andere als erstrebenswert. Nur ein Beobachter kann sinnvoll von Konsens sprechen und nur dann, wenn er unterstellt, dass er wissen kann, was alle sagen würden, wenn man ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Thesen lenken würde. Der Begriff gibt also nur im Konjunktiv und nur mit Hilfe extravaganter Zusatzhypothesen Sinn. Was direkt zu beobachten ist, ist die Kommunikation von Konsenserwartungen oder, um mit Habermas zu sprechen, von Geltungsansprüchen. Die Wissenschaft konditioniert die Beschränkungen, unter denen solche Kommunikation in sinnvoller Weise möglich, erwartbar, mehr oder weniger erfolgreich durchführbar ist. Dies regelt aber immer nur den Kommunikationsprozess selbst, bleibt also ein gesellschaftsinternes Geschehen, eine Operation des Gesellschaftssystems, durchgeführt durch die Wissenschaft. Gesellschaft etabliert sich im Medium Sinn und erreicht über dieses Medium eine operative Kopplung mit Bewusstseinssystemen. Aber Sinn ist nicht schon gleich wahrer Sinn, sonst gäbe es keine Unwahrheiten. Deshalb können Spezialbemühungen um mehr oder weniger unwahrscheinliche Wahrheiten in der Gesellschaft ausdifferenziert werden, ohne dass dies schon das allgemeine Gebot sinnhafter Kommunikation verletzen würde. Als Medium bietet Sinn Chancen für wahre und unwahre Sätze, Formen. Ebenso wichtig ist es, in Erinnerung zu halten, dass das Konzept der Ausdifferenzierung von Wissenschaft mit all seinen Erläuterungsbegriffen, Selbstreferenz, Autonomie, Geschlossenheit und so weiter, nicht ein Ausscheren aus der Gesellschaft meint, sondern einen evolutionär hoch unwahrscheinlichen Vorgang innerhalb der Gesellschaft. Die Kapitelüberschrift Wissenschaft und Gesellschaft bezeichnet also kein Verhältnis wechselseitiger Exklusivität. Sie ist nach dem Muster von Frauen und Menschen zu lesen. Wie alle Funktionssysteme ist das Funktionssystem Wissenschaft ein Teilsystem des Gesellschaftssystems. Es vollzieht durch die eigenen Operationen gesellschaftliche Kommunikation in einer Umwelt, die eine gesellschaftsinterne Umwelt ist und gegen eine äußere, gesellschaftsexterne Umwelt dadurch abgegrenzt wird, dass die Gesellschaft selbst ein autopoetisches System ist, das sich selbst per Vollzug von Kommunikation ausdifferenziert. Dies Konzept schließt es aus, Wissenschaft oder gar Soziologie in der Position eines externen Beobachters zu denken, der die Gesellschaft in einer für sie selbst unzugänglichen Weise beobachten und beschreiben könnte. Das modifiziert alle Vorstellungen, die man mit soziologischer Aufklärung verbinden könnte, einschließlich aller Autoritätsansprüche, die sich aus einem privilegierten Zugang zur Realität herleiten ließen. Ferner ist ein Funktionssystem nicht angemessen begriffen, wenn man es mit Hilfe des Input-Output-Modells als eine Art Maschine begreift, die Inputs in Outputs transformiert, zum Beispiel auf eine Frage, die man an die Wissenschaft stellt, eine Antwort gibt. Man mag sich die interne Ordnung einer solchen kybernetischen Maschine so komplex vorstellen, wie man will. Man mag sie mit internen Feedback-Schaltungen versehen oder als Hierarchie begreifen, die Informationen auf mehreren voneinander getrennten Ebenen prozessieren kann. Die Vorstellung einer Transformation bleibt trotz all dieser Komplexierungen unangemessen. Insofern war auch die Diskussion über eine gesellschaftliche Finalisierung der Wissenschaft schon vom Konzept her verfehlt. An die Stelle dieses Konzepts haben wir die Vorstellung der rekursiv geschlossenen autopoetischen Autonomie gesetzt. Sie besagt, dass die Teilsystemqualität der Funktionssysteme nicht auf einer Spezifikation gesellschaftlicher Kopplungen im Hinblick auf bestimmte Leistungserwartungen beruht, sondern gerade umgekehrt auf einer Abkopplung der Eigendynamik dieser Systeme von Bedingungen und Interessen ihrer gesellschaftlichen Umwelt. Dies läuft aber, wie gesagt, nicht auf einen Austritt aus der Gesellschaft hinaus. Die Teilsystemoperationen sind und bleiben gesellschaftliche Kommunikation. Sie sind, solange sie als Kommunikation durchgeführt werden können, immer auch gesellschaftlich angepasst. Sie setzen auf vielfältige, direkte und indirekte und oft sehr indirekte Weise Gesellschaft auf ein Evolutionsniveau voraus, das funktionale Differenzierung ermöglicht. Wichtige Voraussetzungen sind zum Beispiel die Beherrschung von Sprache und Schrift und die Möglichkeit des Übersetzens von einer Sprache in andere, hinreichendes Vertrauen bzw. eher exzeptionelles Misstrauen in die Tatsache, dass Berichte über Wahrnehmungen und den tatsächlichen Wahrnehmungen entsprechen, zahllose Sonderannahmen für typisches Verhalten von Wissenschaftlern, etwa über deren Bereitschaft zum Bericht von Wahrnehmungen, die theoretischen Voreingenommenheiten widersprechen. Diese und ähnliche Prämissen sind keineswegs nur Eigentypeligkeiten der tribalen Sonderkultur der Wissenschaftler. Sie sind dies auch, aber sie können sich nur erhalten und reproduzieren, wenn sie gesamtgesellschaftlich gedeckt sind. Sie müssen sich zum Beispiel darauf verlassen können, dass wissenschaftlich adäquates Verhalten gesellschaftlich auch dann nicht sanktioniert wird, wenn es den im Gesellschaftssystem üblichen Vorstellungen über Alltagsverhalten widerspricht, auf die das Wissenschaftssystem sich in vielen anderen Hinsichten dann doch muss verlassen können. Dies gilt zum Beispiel für die Bereitschaft zu offener Kritik und zur Hinnahme von Kritik sowie für das positive Interesse an Unwahrheiten und die Anrechnung ihrer Entdeckung als Verdienst. Und für die Unabhängigkeit der erworbenen Rentenansprüche von Erfolgen oder Misserfolgen in der Forschung. Ich mache mal einen Punkt.
Ja.
Das war eine ganze Menge.
Der erste Satz fand ich ganz interessant. Der erinnert mich zum Stichwort Intersubjektivität an eine Diskussion hier am Lesemontag. Da haben wir auch mal, irgendwie war der Aufhänger, daran ist Husserl gescheitert an Intersubjektivität. Das war so der Teaser von Luhmann. Und wir haben dann gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich Intersubjektivität für die Systemtheorie? Und ich glaube, Franz war es damals, der gesagt hätte, oh, da müsste man eben ganz weit ausholen und ganz lange drüber sprechen. Und finde ich irgendwie ganz interessant. Er schreibt hier einfach, der Begriff der Gesellschaft, den wir verstehen, schließt den Begriff der Intersubjektivität aus. Bums aus. Basta. Gibt's nicht in der Systemtheorie.
Ja, also vor allem Intersubjektivität habe ich kennengelernt, eben in qualitativer Inhaltsanalyse, Sozialforschung. Das ist, woran ich festmache, meine Deutungen, Interpretationen von Interviews und so weiter, dass ich annehme eben dann sowas, was er dauernd hier ja markiert, Habermas-mäßig, dass ich sozusagen ausreichend Zustimmung zu dieser Deutung finde, intersubjektiv.
Ja, aber das ist eine Erpressungsfunktion. Also das ist genau das, was dem Sinnmedium widerstrebt. Also wir hatten das mal in einer der Rami-Folgen, dass jeder Mensch über ein privatsprachliches Sinnuniversums-Wörterbuch verfügt, das mit nichts in der Welt kompatibel ist. Weil allein schon die Lesebiografie jedes einzelnen Menschen total abweicht voneinander. Also man kann das eben nicht auf Linie bringen und gerade auch nicht mit dem Ansinnen, das intersubjektiv glatt zu bügeln, um irgendwie eine Friedfertigkeit herzustellen oder einen sozialen Frieden zu wahren oder sowas.
Ja, oder eine Identität zu behaupten, die...
Das wäre töricht. Das hat man ja versucht mit dem Nationsgedanken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Deutschen haben es ja besonders blutig ausfechten müssen, was es heißt, Leute auf Linie zu bringen und so und gedanklich zu systematisieren. Ja. Das geht ja, da sieht man ja von ab. Das ist ja das Tolle an dem Kommunikationsbegriff.
Ja, und drei Sätze weiter ist dann so ein anderer Déjà-vu bei mir aufgepoppt, nämlich wir haben uns, glaube ich, mal beim Thema Wissen, also bei seiner Begriffsfindung oder Fassung von Wissen, hatte ich mal die Frage gestellt, was denn mit dem Wissen ist, was ich zum Beispiel über irgendwas weiß und was keiner anderer wüsste, wie man das beschreibt. Und Peter, da hast du irgendwie erklärt, ja, nee, Wissen kann das nicht sein, weil Wissen ist nur Kommunikation. Und das sei eben Erkenntnis, hattest du als These postuliert. Und hier finde ich gar nicht so schlecht, schreibt der Luhmann ganz klar, aber mit gesellschaftlicher Kommunikation wird eine andere Systemreferenz anvisiert, nämlich Gesellschaft. Von der aus gesehen, das Wissen der Individuen Umwelt ist. Also natürlich gibt es ein Wissen von Individuen. Das ist genauso Wissen, wie es ein Wissen der Gesellschaft gibt. Und das ist genau gemeint mit Systemreferenz wählen. Wenn ich über Wissen spreche, muss ich dazu sagen, meine ich jetzt das Wissen einzelner Individuen oder meine ich das Wissen der Gesellschaft oder noch ein ganz anderes System?
Und genau das, Peter, das hätte ich mir gewünscht, wenn das im Evolutionskapitel behandelt worden wäre. Das hat er nämlich übersprungen, die Zusammenwirkung von psychischen, organisationalen und funktionssystemischen Evolutionsunterschieden zum Beispiel oder Referenzunterschieden.
Ja.
Also das holt er jetzt gerade, das ist ein bisschen pflichtschuldig. Also er trägt jetzt Sachen nach, die er eigentlich hätte vorher noch mitbehandeln müssen. So ein bisschen der Berichtsbogen.
Also interessant fand ich dann wieder die Gegenüberstellung von der Code-Unterscheidung wahr und unwahr zum allgemeinen Sinnbegriff. Und da schreibt er, deshalb können Spezialbemühungen um Wahrheiten in der Gesellschaft ausdifferenziert werden, ohne dass dies schon das allgemeine Gebot sinnhafter Kommunikation verletzen würde. Also eine Kommunikation innerhalb im Wissenschaftssystem, die selbst später oder irgendwann mal oder gleich als unwahr markiert ist, die ist eben schon auch sinnvoll oder das macht Sinn für den, der diese Kommunikation führt. Ja. Also die Unterscheidung, dass das viel mehr Sinn macht, als wahr sein kann.
Franz hat diese tolle Formulierung des Ansinnens, also etwas wird angesonnen, man schiebt das praktisch rein in den Diskursraum und dann kann man es auch direkt wieder rausschieben, ohne dass man Geltungsansprüche verletzt oder irgendwelche Wahrheits, Protokollsätze missbraucht für unlautere, für Blödsinn oder für Unsinn. Das hat, ich hatte das ja mal in Kunst der Gesellschaft auch so formuliert, das ist die Sinnlosigkeit und die Sinnvollheit, das sind ja Gradierungen und die sind eben nicht verabsolutiert.
Ja. Ich habe mir den Satz hier rausgestrichen, weil da kann ich auch länger drüber nachdenken. 620 in der Mitte der Gesellschaft etabliert sich im Medium Sinn und erreicht über dieses Medium eine operative Kopplung mit Bewusstseinssystem. Also da kann man auch, da könnte ich jetzt auch eine Arbeit drüber schreiben. Ich will damit sagen, in den zwei Sätzen steckt eine Menge für mich drin.
Wo sind die, wo war das jetzt?
Das ist 620 am Ende des ersten Drittels der Seite. Gesellschaft etabliert sich im Medium Sinn, ja, und erreicht über dieses, also meint einfach nur Moment, da brauche ich einen Moment, um mir das so, und erreicht über dieses Medium eine operative Kopplung mit Bewusstseinssystemen, okay, aber Sinn ist nicht schon und so weiter, dann geht's weiter. Da ist wieder viel vorausgesetzt, das geht schnell mit dem Satz. Aber da ist mir aufgefallen, dass jetzt Sinn als Medium hier eingeführt ist. Mit den Individuen, wo du gerade sagtest, André, da das Wissen des Individuums.
Naja, das ist auch eine ganz, ganz wesentliche Nahtstelle zwischen Bewusstsein und sozialen System, dass eben beide im Medium Sinn operieren. Und dann kann man noch unterscheiden, dass soziale Systeme Sinn eigentlich nur prozessieren können, aber irgendwie nicht aktiv für sich entnehmen können. Also für ein soziales System, für eine Interaktion macht nicht irgendwas Sinn. Aber es kann mit dem Sinn, der von Bewusstsein in die Kommunikation gegeben wird, die kann es eben weiter verarbeiten.
Genau, die Prompts müssen vom Bewusstseinssystem eingespeist werden. Genau, das ist das Sozialsystem kann dann formularisch schauen, wo, in welche Nische, in welche Sparte das dann einsortiert wird. Also wenn man zum Beispiel mit Ämtern kommuniziert als Einzelbewusstseinssystem, dann hat man erstmal diese organisationale Sperre und dann nochmal die Interaktion mit den einzelnen Mitarbeitern, die sich dann der Organisation verpflichtet fühlen und dann eben nur prozessieren und nicht produzieren. Also die können nicht, genau, die können nicht deinen Anforderungen komplett genügen. Die müssen immer Teilwahrheiten ausgeben, oder?
Und auf Seite 621 ist dann, kommt er so auf die Frage zurück, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf immer mitschleppe. Die Vorstellung, letztes Drittel dann ungefähr, die Vorstellung einer Transformation, also hier soziologisch, also Gesellschaft als Systemreferenz, Transformation bleibt trotz all dieser Komplexierung unangemessen. Insofern war auch die Diskussion über eine gesellschaftliche Finalisierung der Wissenschaft schon vom Konzept her verfehlt. An die Stelle dieses Konzepts, also er will das nicht einfach nur austauschen, an die Stelle dieses Konzepts haben wir die Vorstellung, also in Luhmann, die Vorstellung der rekursiv geschlossenen autopoetischen Autonomie gesetzt. Sie besagt, dass die Teilsystem und so weiter. Also mit anderen Worten.
Ja, das ist diese Leistung, das ist ja genau das, was ich auch angedeutet hatte in 30 Minuten vorher, dass man eben nicht, also mit Projektanträgen irgendwie Legitimationskriterien oder Innovationen herbeibeschwören kann. Also das wäre quasi rituell dann. Sondern.
Ja. Das wäre Voodoo.
Ja, aber also das wird ja gemacht bei der DFG und bei der Volkswagen.
Ein lesen wir noch, Konstantin, oder?
Ja, okay.
Ja, wartet doch mal, guck, da habt ihr sonst nichts mehr angemerkt. Das war doch echt eine Menge, war hier drin.
Ja, wir können ja nicht alles kritisieren. Das fand ich eigentlich, kann man so lesen und verstehen. Ja.
Gut, okay.
Die selbstreferenzielle Geschlossenheit des Wissenschaftssystems besagt vor allem, dass die Strukturen dieses Systems nicht im Durchgriff von außen bestimmt werden können. Oder genauer, dass die Verteilung der Werte wahr und unwahr auf Sätze nur im Wissenschaftssystem entschieden werden kann. Und folglich auch die dazu nötigen Konditionierungen ausschließlich Sache des Wissenschaftssystems sind. Damit ist nicht geleugnet, dass es externe Interventionen geben kann, bis hin zu massivem Druck, sich mit bestimmten Themen zu befassen. Genau, ChatGPT lässt grüßen. Die Wissenschaft kann darauf intern aber nur in der Form von Irritation reagieren. Hält eine solche Situation an, kommt es zu einer Inflationierung des Wahrheitsmediums im entsprechenden Themenbereich. Das heißt, Wahrheitsversprechen analog zu Zahlungsversprechen werden hoch gehandelt, ohne dass die Einlösbarkeit ausreichend garantiert ist. Ungedeckte Schecks. Die systeminterne Anschlussfähigkeit, die empirische Verifikation, die Genauigkeit der Begriffe werden vernachlässigt, um dem verbreiteten Interesse an Forschungsresultaten entgegenzukommen. Inflationäre Erscheinungen dieser Art sind wie Fieber ein deutliches Symptom dafür, dass das System sich gegen Außeneinflüsse wehrt, indem es ihnen Rechnung trägt. Zu den vielleicht unwahrscheinlichsten Toleranzen, die als Folge einer solchen Ausdifferenzierung erwartet werden müssen und funktionieren müssen, gehört die verdachtsfreie, müsste es eigentlich heißen, glaube ich, Toleranz für eine dem allgemeinen Publikum unverständliche Sprache. Es betrifft nicht nur Begriffsbezeichnungen, Terminologien, Fremdwörter, sondern zusätzlich und belastender noch den Duktus der Argumentation, der in jedem Gedankenschritt auf ein Vorwissen angewiesen ist, das wegen der schmalen Themenbreite jeder Kommunikation nicht immer dort, wo man anknüpft, expliziert werden kann. Die Kommunikation auf Linearität angewiesen, kann nicht wie in einem mehrdimensionalen Raum nach allen Richtungen auseinanderfließen, um sich zu erläutern, und das macht eine drastische Reduktion von verstehensfähigen Adressaten unvermeidlich. So verständlich die Besorgnisse der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sind, und so sehr es im Prinzip unausgenutzte Möglichkeiten gibt, am sprachlichen Ausdruck zu feilen, um das Verständnis zu erleichtern, realistischerweise wird man sehr enge Schranken der Verständlichkeit akzeptieren müssen und für Popularisierung, didaktische Aufbereitung, lexikalische Präsentation eine andere Sorte von Literatur schaffen müssen. Parallelpoesie. Dieses Tolerieren einer unverständlichen Eigensprache fällt umso mehr auf, als zugleich eine andere gegenläufige Errungenschaft etabliert wird, nämlich die Erwartung, dass alles erklärt werden kann. Explanation tyrannizes modernity. Unverständliches und Unerklärbares ist nicht länger im Moment einer Wesenseigenschaft der Welt. Okkulte Kräfte und Bindungen sind nicht mehr Symbole für Bedeutung, sondern gehören in den Bereich der Irrtümer und des Aberglaubens. Wenn etwas nicht erklärt werden kann, dann nur noch nicht. Und nicht nur ihre vorweisbaren Leistungen, sondern gerade auch dieses noch nicht legitimieren die Funktion der Wissenschaft. Die Erklärbarkeitszumutung ist somit derjenige Horizont, gegen den Wissenschaft sich profiliert und sich als Funktionssystem unentbehrlich macht. Ich glaube, ich das.
Ja.
Ja, da hatte ich die obere Stelle habe ich mir sogar einmal markiert im Buch, so mit rotem Textmarker.
Ja, ja. Also fand ich sehr schön. Vor allen Dingen, um mal kurz auf das Gebiet der Evolution zurückzukommen. Wir haben uns ja gefragt, oder ich hatte mich gefragt, wie das mit dem Attachieren der Wahrheitswerte in der Selektion zu einer Variation, also zu einem publizierten wissenschaftlichen Text, so genau passiert. Und aha, an der Stelle lernen wir, dass sich dieses Attachieren der Wahrheitswerte gar nicht auf die Variation bezieht, sondern auf wahrheitsfähige Sätze innerhalb dieses Textes, innerhalb, also viel feingranularer. Schreibt gleich am Anfang, die Verteilung der Werte wahr und unwahr auf Sätze. Nur die kann im Wissenschaftssystem entschieden werden. Also man kann nicht sagen, diese Variation, dieses Paper ist wahr oder unwahr, sondern man müsste schon genauer sagen, naja, welche Sätze in diesem Paper sind denn nun wahr oder nicht wahr. Das heißt, an der Stelle, und das ist das, was ich immer wieder anmeckere, da stellt er eine Theorie auf und versucht, die schön und rund zu machen und so eine Sachen wie Granularität oder so fallen ihm gar nicht als ein Widerspruch auf oder dass er das irgendwie erklären müsste, sondern er schreibt es an einer Stelle mal so und an der anderen Stelle dann mal wieder so und den wenigsten fällt das auf.
Ich würde dann gerne noch eine Fußnote vorlesen. 623, was du gerade sagst, also die Fußnote 12, die ist am Ende des Absatzes, das Wahrheitsversprechen, Inflation und ungedeckte Schecks, was wir eben hatten. Und dazu schreibt er, da das gesamte Konzept neu ist, gibt es hierzu kaum Forschung. Also ist ja erstmal schon auch ein Statement, ne? Das ist alles neu, sagt er. Als Fallstudien siehe etwa und so weiter und so weiter. Und dann, außer diesen Bereichen der Pädagogik und der Humanbiologie wird vermutlich die gesamte Anthropologie im späten 18. und 19. Jahrhundert für den Bedarf eines Verständlichwerdens der Gesellschaft strukturell emanzipierten Individuums in Anspruch genommen und dadurch zur philosophischen Anthropologie inflationiert. Themenbereiche aus den Sozialwissenschaften unseres Jahrhunderts, die für entsprechende Untersuchungen in Betracht kämen, wären etwa Friedensforschung, Planungstheorie, der erstere angesichts von Konflikten, der letztere angesichts von Komplexität. Ein besonders spektakulärer Fall ist die durch keinen Misserfolg zu entmutigende Prognosetätigkeit der Wirtschaftswissenschaft. Im Bereich von Naturwissenschaften und Technik könnte man die SDI-Initiative unter diesem Gesichtspunkt diskutieren. Dazu mit weiteren Hinweisen und so weiter.
Ja, das ist ja diese Bindestrich-Soziologie, die wir jetzt in vollem Maße haben, noch stärker als in den 90ern. Das ist,
also das ja, aber die Fußnote war wirklich interessant, weil an der Stelle, also da muss man, also immer wenn der Luhmann über Soziologie oder Gesellschaft schreibt, der ist ja nahezu ein visionärer oder genialer Denker. Also das finde ich so total spannend und super, wie er in den symbolisch generalisierten Medien, die eigentlich völlig verschieden sind wie Geld und Wahrheit, trotzdem immer noch gleiche Prozesse sieht wie Inflationierung und Deflationierung. Und genau das ist ja der Punkt. Also er mokiert sich hier über die Wirtschaftswissenschaften, die ständig Prognosen macht und ständig damit daneben liegt und gar nicht zu entmutigen ist. Aber diese Inflationierung ist ja nur eine Reaktion der Wirtschaftswissenschaften auf die vielen, vielen Anfragen der Politik, die ihre politischen Entscheidungen absichern sollen. Und jetzt mal ehrlich, das ist doch die Funktion der Wissenschaft für die Gesellschaft. Also was soll denn Gesellschaft machen, wenn sie heikle Fragen zu entscheiden hat? Natürlich Wissenschaft anfragen, aber dass Wissenschaft dann gar nicht liefern kann, das kann sich eben nur so äußern, dass man eben immer wieder mit Prognosen daneben liegt. Das ist einfach wirklich wunderbar beobachtet, wie dieses Zusammenspiel Gesellschaft und Wissenschaft an dieser Stelle funktioniert.
Und interessant ist ja dann eben nicht die Adresse an die Wirtschaftsweisen zum Beispiel, sondern im Medium Twitter kann man sehen, dass die Wahrheitswertigkeit dann sich an die Kommunikabilität darauf konzentriert zum Beispiel. Also es gibt dieses Beispiel Nathan Tankes, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat 150.000 Follower und der hat noch nicht mal einen Highschool-Abschluss. Und der hat die besten Wirtschaftsprognosen geliefert zur Finanzkrise 2008-09 herum. Und der wird jetzt überall eingeladen in Harvard und Yale und so, ohne dass er vorher da überhaupt unterwegs war. Also wo man wirklich sehen kann, das Fieber, also das läuft heiß, das System, und es sucht sich dann bestimmte Zentren, die interessante Thesen haben und die nicht, also die, wo die Prognosefähigkeit noch nicht so ganz versagt ist durch oder für.
Ja, und das passt gut zu dem Satz, den wir eben gelesen haben, dass das Wissen, das das System Wissenschaft liefert, kompatibel, also das gefordert wird, dass es kompatibel ist zu der Referenz Gesellschaft eben, ne? Dass es eben nicht verworfen wird, sondern eben auch dann dort Anschluss findet.
Was ich interessant fand, dass er sich an der Stelle gleich am Anfang auch wieder wundert. Also er wundert sich darüber, dass die Gesellschaft toleriert, dass die Wissenschaft so eine eigene Sprache entwickelt. Also zu den vielleicht unwahrscheinlichsten Toleranzen, die an der Folge einer solchen Ausdifferenzierung erwartet werden müssen und funktionieren müssen, gehört die verdachtfreie Toleranz für eine dem allgemeinen Publikum unverständliche Sprache. Also das ist was an der Stelle, da scheint er sich darüber zu wundern, dass das so ist. Aber eigentlich liegt das ja schon auch in der Natur der Sache, dass sich bei einer ständigen Steigerung der Rekombination und Auflösefähigkeit sich eben auch die Sprache oder sich das auch in der Sprache niederschlagen muss. Sonst könnte man das mit einer der Gesellschaft gebräuchlichen Sprache doch gar nicht alles beschreiben, diese höhere Auflösung. Also das ist doch
Ja, aber genau das ist diese Wasserscheide, mit der Politikbetrieb dann zu kämpfen hat. Wenn er sich verwissenschaftlicht, so wie Habeck, dass man plötzlich ganz andere Vokabularien in Ministerialämtern hört, anstatt vorher, dass man die Funktionssysteme auch ernst nimmt in ihrer Eigenständigkeit und dass das eben dann von vielen nicht gutiert wird. Oder man glaubt, das ist jetzt irgendwie absichtlich unklar oder so. Also Luhmann hat ja sehr viele Vorträge gehalten in seiner Zeit, dass er ständig unterwegs war und die Systemtheorie bekannt machen wollte. Und da hat er natürlich auch schon, also er hat schon Abstriche vorgenommen.
Ja, das Interessante an dieser unverständlichen Eigensprache ist ja, er führt dann noch weiter aus, dieses Tolerieren. Also was geht das die Gesellschaft? Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass jetzt Oma Schneegermann etwas zu tolerieren hätte. Aber egal, dieses Tolerieren einer unverständlichen Eigensprache fällt umso mehr auf, als zugleich eine andere gegenläufige Errungenschaft etabliert wird, nämlich die Erwartung, dass alles erklärt werden kann. Unverständliches und Unerklärbares ist nicht länger Moment einer Wesenseigenschaft der Welt. Die Erklärbarkeitszumutung ist somit derjenige Horizont, gegen den Wissenschaft sich profiliert und sich als Funktionssystem unentbehrlich macht. Also das ist einfach wirklich genial beschrieben. Er scheint es so ein bisschen zu bedauern, dass dieses Okkulte und Mystische, dass diese Kräfte nicht mehr so eine Rolle spielen und dass alles erklärbar ist. Also das ist ihm nicht ganz geheuer, so wie er das formuliert, aber er erkennt zumindest, dass dem so ist. Und natürlich ist es so. Wissenschaft steht dafür, dass alles im Prinzip erklärbar ist. Wenn nicht heute, dann eben in der Zukunft.
Ja, aber deshalb sitzt ja auch die Verstehenskomponente. Deshalb ist ja der Mitteilung, Information, Verstehen und dann Akzeptanz und eben nicht Erklärung. Deshalb geht ja die Dreiheit so weiter. Und okkulte Kräfte könnte man auch die Resonanztheorie drunter verbuchen, aber das ist nur mein Take.
Aber das Okkulte, das grenzt es.
Warum in einem Buch über Wissenschaft der Gesellschaft er eigentlich immer wieder auf Novales, Mystisches, Magie, okkulte Kräfte und all diesen Zauberkram zurückkommt?
Ja, ich habe das
in der historischen Perspektive bringen, aber doch nicht immer und immer wieder. Und ich glaube,
scheint das zu dauern. Nein, aber ich lese das nicht so mit dem Okkulten, wie du es gelesen hast, sondern er polemisiert dagegen, ja, dass die Wissenschaft sich eben häufig genug eben zum Knecht eben genau diese Erwartung machen lässt. Das muss alles, was noch nicht erklärt ist, ist eben noch nicht erklärt. Und wiederum ist das ähnliche Horn, in das eben viele reintuten immer, dass man die Welt ganz erklären kann. Und da ist er ja auf der anderen Seite des Ufers. Also ich lese das eher als eine Polemik dagegen, sich diesem Imperativ sozusagen
zu identifizieren. Raus, ne? Er scheint das zu bedauern. Er schreibt, okkulte Kräfte und Bindungen sind nicht mehr Symbole für Bedeutung, sondern gehöre in den Bereich der Irrtümer und des Aberglaubens. Und das scheint er zu bedauern.
Nein, das ist einfach so. Punkt. Und dann geht es ja weiter. Von Wissenschaft wird heute sozusagen erwartet, dass sie alles erklären kann. Zack. Und damit
dass sie dafür bezahlt wird, dass sie es versucht.
Nee,
noch ein bisschen vorsichtiger. So. Es geht nicht um Vernebelung. Ja, er hat seine Bücher nicht umsonst soziologische Aufklärung genannt und nicht soziologische Erklärungen. Also er hat den Singular gewählt.
Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass er nicht bedauert, dass das Okkulte weg ist, sondern dass es einfach weg.
Ich lese nochmal als Schlusswort den letzten Satz, weil der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Achtung, hier kommt er. Die Erklärbarkeitszumutung ist somit derjenige Horizont, gegen den Wissenschaft sich profiliert und sich als Funktionssystem unentbehrlich macht. Und da kann man eigentlich nichts weiter mehr hinzufügen. Bis nächsten Montag.